Bücherbubble mit Evo und Ella, euer Fantasy-Podcast. Hey Leute, willkommen bei Bücherbubble mit Evo und Ella, eure literarische Selbsthilfegruppe gegen den Bücherhangover.
Wir lachen, diskutieren und tauchen kopfüber in jede Story mit scharfen Kommentaren, wilden Theorien und einer Prise Chaos. Hallo, hallo, hallo!
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer
3. So, Ella, wir fangen wie immer damit an. Wie ist denn dein Gemüt heute?
Positiv.
Oh.
Ja, ich war gestern beim Pilates und ich habe jetzt mittlerweile schon die 100 Classes geknackt.
Cool.
Hm.
Und Maschine.
Ja.
Und was gab es zu dem 100-Klassige?
Ja, genau. Ich habe ein Stirnband geschenkt bekommen und eine Gratis-Class, das ist ziemlich cool. Und es wird immer so ein Foto gemacht, wo dann ganz stolz ein Schild in deinen Händen
Boah, Ella,
ist.
Du siehst aus wie ein Geist.
Ja, ich weiß, es ist total überbelichtet, das also, ist mit der Polaroid gemacht.
Du siehst super blass aus.
Und zwar auch nach dem Sport, ich glaube, das ist das Problem, so ziemlich anstrengend. Naja, aber stolz.
Das zeigen wir euch dann natürlich noch.
Oh nein!
Auf Instagram wird es auf jeden Fall kurz vorkommen, damit ihr auch dieses Bild, schöne Bild von Ella sehen könnt.
Ja, das schauen wir dann mal. Ja, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich habe heute Morgen Yoga gemacht.
Cool.
Ja, das hat richtig Spaß gemacht.
Alleine oder in der Class?
Nee, ich habe es allein gemacht mit Maddie Morrison. Mhm. Habe ich einen Kurs gemacht. War ultra anstrengend, weil es war Mittelstufe. Aber es hat Spaß gemacht. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Ich habe es geschafft. Und ich habe eine kranke Pflanze. Ja, um die habe ich mich gekümmert. Leute, Tripse, wer auch immer Pflanzen hat, kennt das. Es sind so kleine Tierchen, die laufen herum und legen ihre Eier. Und da gibt es unterschiedliche Arten, wie man Pflanzen behandeln kann.
Hier gibt es jetzt auch noch ein paar Tipps.
Ja, also es gibt ein paar Tipps, aber am besten ist, dass man sich online solche Tierchen bestellt, die dann die Eier und die Tripse aufessen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich habe die jetzt abgespült. Ich hatte dann noch so ein Spray mit Neemöl, habe ich die komplett eingesprüht. Und dann muss ich noch diese Tierchen bestellen, aber wir haben die dann noch umgetopft und alles. Und ja, jetzt bald.
Das klingt ja anstrengender als Kinder.
Ja, nee, glaube ich nicht. Wie man merkt, wir haben beide keine Kinder. ich glaube, Kinder sind anstrengender, aber es ist schon ultra anstrengend. Und die Pflanze hat, glaube ich, schon das dritte Mal Tripse. Also ja, ich kämpfe richtig oft damit, aber ich drücke die Daumen, dass es jetzt nicht mehr wiederkommt, weil die ist richtig fett und richtig groß, eine richtige Schönheit. Dass die bei uns neben dem Fernseher steht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja.
Deswegen, Tripse ist mir sofort aufgefallen.
Die Tripse, die kommen eins auf.
Nee, tatsächlich wusste ich nicht mehr, was das ist, bevor wir gerade darüber gesprochen haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die ein oder andere Pflanze bei uns
schon gesehen.
Verstorben ist. Also gerade in dem Raum, wenn man sich mal kurz umschaut, stehen zwei tote Pflanzen.
Also einmal eine tote Orchidee und das andere weiß man eigentlich nicht, was ist.
Nee, weiß man nicht mehr.
Aber ja, ich bin eine kleine Planty-Mom. Ich glaube, wir haben über 30 Pflanzen, auch so richtig, richtig große. Ja, ich liebe Pflanzen. Und deswegen muss man manchmal den Samstag opfern und auch mal sich um sie kümmern.
So, ja, dann würde ich sagen, starten wir heute mit der dritten Folge.
Let's go. Enchantra. Enchantra.
Ich glaube, wir sollten anfangen, die Podcasts unter der Woche aufziehen. Hast du nicht so viel Energie? Nein, Spaß.
Dann bin ich tot.
Nee, das ist ja super. Also, heute geht es um Enchantra, wie Evo gerade schon gespoilert hat. Ist auch von Kylie Smith. Es ist der zweite Teil von der Wicked Games Reihe.
Wie? Wicked Games Reihe?
Ja, aus der Reihe Wicked Games. Verfluchte Spiele, Band 2. Phantasma war Band 1 und es ist ein Dark Romantasy TikTok-Hype und die Booktropes sind Enemies to Lovers, Fake Dating und Dark Romance.
Um was geht's in Enchantra? Die Protagonistin Genevieve Grimm reist auf der Suche nach Antworten über ihre Herkunft nach Enchantra, ein geheimnisvolles Anwesen in Italien. Und dort wird sie in ein magisches, tödliches Spiel verwickelt, in dem die verfluchte Silva-Familie seit Generationen gefangen ist. Und um zu überleben, geht sie eine Scheinehe ein mit dem unnahbaren und gefährlichen Rowington Silver. Und während sie zusammen versuchen, den Fluch zu brechen und die Geheimnisse der Familie aufzudecken, entstehen natürlich Gefühle zwischen den beiden. Wir haben Verrat, Opfer und verlorene Erinnerungen. Und diese drohen, das Ganze zu zerstören. Und Ella, was sagst du? Würdest du es nochmal lesen? Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, es hat mir definitiv Spaß gemacht. Ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal lesen, weil ich es jetzt zweimal gelesen habe.
Verständlich.
Und das ist so ein Buch, das ist super unterhaltsam, wie so ein guter Film, aber nicht so tiefgehend, als dass man es nochmal lesen müsste.
Da gibt es nicht so viele versteckte Rätsel, oder?
Was ja, meinst du? Nicht so viele Rätsel, also... Die Handlung ist sehr schnell verstanden und die Charaktere sind sehr schnell verstanden. Aber es war definitiv unterhaltsam und ich würde es definitiv auch weiterempfehlen.
Sehr gut.
Wie sieht's bei dir aus?
Ich würde auch sagen, ich finde, Kylie Smith schreibt unglaublich gut. Es hat Spaß gemacht zu lesen. Man ist auch sehr schnell drinne und erlebt mit und leidet auch mit und lacht mit. Und deswegen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe es nur einmal gelesen. Weiß ich nicht, ob ich es nochmal lesen würde, aber ich würde es jedem empfehlen zu lesen.
Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein mit den Charakteren, oder?
Yep.
So, als allererstes haben wir Genevieve, die Protagonistin.
Vivi.
Vivi, Genie. Ich weiß gar nicht, warum ich sie immer Genie nenne. Passt aber auch, Genevieve, Genie.
Ja, finde ich auch. Aber ihr Spitzname ist wohl im Buch Vivi. Ja. Obwohl sie auch fast nie so genannt wird, oder?
Ja, so gut wie gar nicht.
Vielleicht macht es eher Ophelia, deswegen ist es so bekannter als Vivi.
Oder auch Plage.
Ja, stimmt.
Finde ich irgendwie cute.
Boah, ich gar nicht.
Also ich würde niemals selber so genannt werden wollen.
Ja, genau.
Aber im Buch fand ich es dann irgendwann cute. Also am Anfang auch nicht, aber irgendwann, als man so wusste, dass er es eigentlich so cute meint, liebevoll meint, fand ich es dann süß. Und Genie ist jemand, sie achtet sehr auf ihr Äußeres. Sie wird auch mehrmals als sehr hübsch beschrieben. Sie hat blaue Augen, Sommersprossen, rosige Wangen und eine sinnliche Figur, Zitat. Und dass ihre ganzen Korsetts und Kleider ihre weichen Linien gar nicht so kaschieren können. Also man stellt sie sich einfach mit ein paar Kurven vor und da ist sie, glaube ich, auch sehr stolz drauf.
Ja, und es ist auch schön, so eine Protagonistin zu haben, die Kurven hat, die drauf stolz ist und nicht die ganze Zeit irgendwie darüber spricht, so, oh, ich bin zu dick oder ich muss abnehmen, was ja in vielen Frauen heutzutage wahrscheinlich auch viel in den Köpfen steckt. Ja. Es ist schön, hier mal so eine positive Body-Person zu haben.
Total. Und ihr Charakter könnte man beschreiben als mutig, stur, definitiv stur, teilweise sarkastisch. Man hat auch mehrere Stellen, wo sie recht schlagfertig reagiert. Da habe ich da auch das ein oder andere Beispiel mitgebracht tatsächlich. Und zwar in der einen Situation, wo sie dann aus dem Zug aussteigt und der Zugführer, beziehungsweise wie heißen die, Karten kontrollieren?
Keine Ahnung, Kartenkontrolleure? Nee, wie heißen die denn?
Ich weiß nicht.
Ist ja auch egal.
Kartenkontrolleure. Und dann sagt er, ich werde ihre farbenfrohe Gesellschaft vermissen. Und ihr Kommentar ist einfach nur, das tut mir wirklich furchtbar leid für sie. Ich werde eine gravierende Leere in ihrem Leben hinterlassen, aber versuchen sie trotzdem in keine allzu tiefe Depression zu versinken.
Ich weiß, du liebst die Momente, ich denke mir so, Augen verdreht, bisschen übertrieben.
Ich glaube aber auch nur, weil die Kommentare locker von dir stimmen.
Nein, also ich würde niemals zu einem Ticketverkäufer sowas sagen. Ich sage sowas, wenn schon so
spaßig zu Freunden. Ich glaube, ich habe dich schon sowas sagen gehört.
Niemals. Nein, Spaß.
Ja, oder auch als sie dann diesen Passionsfruchtdrink zu sich nehmen, den Nox den aufgetischt hat, der dafür sorgt, dass sie richtig viel Lust aufeinander bekommen. Und dann sagt der Rowington zu ihr, dass die Wirkung stundenlang anhalten könnte. Und dann sagt sie nur, als ob du das stundenlang durchhalten würdest.
Mhm.
Also schon sehr witzig. Naja, auf jeden Fall insgesamt eine witzige Person, finde ich. Und
würde ich auch sagen, erinnerst du dich an die Stelle, als sie das erste Mal in Enchantra eingetreten ist, obwohl sie es nicht machen sollte und eben mehrmals gesagt wurde?
Stur.
Auf jeden Fall. Und dann erzählt Rorington mit dem Vater Barrington, soweit ich mich erinnere, den Plan, dass sie heiraten sollen. Und Genevieve hört zu und plötzlich rennt sie einfach weg. Da dachte ich mir so, wunderbarer Moment, weil was soll man tun? Also ich glaube, sie dachte ich so, fuck. Und dann erster Instinkt war wegrennen. Ist nicht weit gekommen, weil sie ist ja nicht mehr rausgekommen, wie sie es ihr gesagt haben. Aber das fand ich auch auf jeden Fall sehr, sehr lustig und fand ich sehr sympathisch. So, Weil ich glaube, jeder von uns in dieser Situation wäre auch so, was mache ich jetzt? Fluchtmechanismus.
Ja, also da merkt man auch, dass sie auf jeden Fall eine eigene Meinung hat und auch so einen starken Willen zur Selbstbestimmung, weil sie will nicht manipuliert oder benutzt werden und da steht ja auch dahinter und weiß sich auch zu wehren. Ja. Eine lustige Situation habe ich auch noch, und zwar als dann diese Situation ist, wo wieder mit diesem Drink und dann will der Rowan ihr aus dem Weg gehen und will dem Ganzen nicht nachgeben und was tut man da? Man lässt sich ans Bett fesseln und dann kommt sie rein, weil sie natürlich nicht die Person war, die das gemacht hat, sondern eben irgendeine andere Frau, und dann sieht sie das und er zischt nur so, ach Genevieve, und sie sagt nur so, Schatz, ich bin zu Hause. Obwohl die ja in der Situation noch gar nicht so vertraut und verliebt sind, sondern eher so noch diese Arranged Marriage Phase haben. Und das zeigt einfach auch einen deutlichen Sinn für Humor an der Stelle.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Stelle ist eigentlich ganz gut, weil ich glaube, sie nutzt auch einfach diese Art von Humor, um zu kaschieren, so die ganze Situation, die auch einfach so verrückt ist, weil sie hatte ja ganz andere Pläne, wieso sie in Enchantra angekommen ist und jetzt plötzlich ist sie verheiratet. Ich glaube, sie denkt sich wirklich so, was zur Hölle? Und
dann ist das schon wieder passiert?
Ja, genau. Ich glaube auch wirklich, das denkt sie sich die ganze Zeit, wie konnte das passieren? Und ich finde, auf diese Art und Weise kaschiert sie auch so diese Hilflosigkeit, die sie eigentlich hat, weil sie konnte ja gar nichts dafür. Klar, sie hätte vielleicht darauf hören sollen, dass sie nicht da, also reingehen sollte, aber sie hätte ja niemals erwartet, dass es so endet. Und ich glaube, dass sie manchmal halt diesen Humor auch nutzt, um auch Ängste oder Hilflosigkeit und all das zu kaschieren.
Ja.
Zum Beispiel auch gab es ja, als Elin sie angreift, als Elin sozusagen die Jägerin ist, macht sie auch so ein paar lustige Sprüche, was auf ihrem Grabstein stehen soll oder was ihre letzten Worte sein sollen und so weiter. Und die sind mal wieder sehr, sehr schlagfertig. Da merkt man aber auch, dass sie halt auch durch diese Sprüche ein bisschen so ihre Ängste kaschiert.
Ja, und da sagt sie, auf meinem Grabstein soll stehen, dass hier Genevieve Grimm liegt, aber wenn es ein Grabräuber ist, dann liegt hier niemand Besonderes.
Ja, genau, genau. So, weil die Grabräuber nur wegen ihr kommen würden. Da dachte ich mir auch so, Augen verdrehen. Aber
oder bei Grave, als er gerade kurz davor ist, sie zu töten und sie Zeit schinden will, weil sie weiß, es ist nur noch 5 Minuten oder 6 Minuten bis Mitternacht, da versucht sie ihn dann auch in ein Gespräch zu verwickeln und sagt, ja, Mr. Gänseblümchen, ihr Kuscheltier aus Früher.
Ah ja, stimmt.
Sie wird es vermissen und so. Und ich denke so, was für Mr. Gänseblümchen?
Das stimmt. Ich
und danach
mich.
Steht da noch so, ja, sie hat ihn mit 10 Jahren in den Mississippi geschmissen, Ruhe in Frieden.
Ja, stimmt.
Richtig random.
Aber auch richtig gut geschrieben, auch von der Kylie Smith, muss man sagen. Nichtsdestotrotz hatte sie auch ein paar Ängste, das wird auch erzählt,
ja,
weil
Trauma.
Sie ein Trauma erlebt hat mit dem Pharaoh. Und das erzählt sie dann auch nach einiger Zeit, weil auch Warrington, weil sie auch sagt, dass sie vieles mit sich selbst ausgemacht hat. Ich glaube, das hat die ganze Familie Grimm so gemacht. Wie wir wissen, hatten alle sehr viele Geheimnisse, Ophelia und auch Tessie Grimm. Und das ging ihr nicht anders. Und da auf jeden Fall hat sich immer mit der Zeit geöffnet und hat auch Warrington von der ganzen Geschichte erzählt. Und man weiß, merkt dann auch, dass sie auch immer mehr drüber hinwegkommt und weniger Albträume hat. Was natürlich auch sehr schön ist. Und es zeigt auch wieder, dass wir über die Situation, die uns vielleicht manchmal auch negativ geprägt haben, Gespräche helfen. Und er sagt auch sehr liebevolle Sachen, dass sie das Licht ist und dass es viele Feuer in ihrem Leben geben wird, aber dass sie niemals aufhören wird, das Licht zu sein und einfach weiterzuleben und dass sie das alles schon überstehen wird, egal was für Narben entstehen werden, dass sie das alles schon packt. Und das war sehr schön und ich glaube, so geht es eigentlich jedem Menschen, dass wir alles überstehen würden. Also war ein wundervoller Moment, würde ich sagen.
Ja.
Also Genevieve.
Amen.
Ist schon ganz cool. So, dann zu unserem nächsten Charakter, Warrington Silver, der, ich würde sagen, schon ein sehr, sehr heißer Typ.
Natürlich, wie könnte es anders sein?
Ja, der hat goldene Augen, also auf jeden Fall auch schon sehr besonders. Er hat viele Tattoos, er hat Piercings. Zuallererst merkt man, dass er nur Piercings, ein Piercing an der Lippe hat.
Ja.
Dann findet man heraus, dass er ein Piercing an den Nippeln hat. Und Ella, wo ist denn das nächste Piercing, von dem ich sprechen will?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich nicht.
Ach ja, das ist eine Ausrede. Es befindet sich an der Eichel, am Penis. So, neben seinen vielen Piercings legt er sehr viel Wert auf sein Aussehen. Also er hat immer ein gutes Erscheinungsbild. Laut Genevieve sieht er immer sehr heiß aus, würde
ich sagen. Ja, und auch viel heißer als die Typen in New Orleans.
Mm,
ja, habe ich das richtig ausgesprochen?
New Orleans, oder?
Ja, als keine aus Ahnung. Ihrem Heimatdorf.
Auf jeden Fall. Und ansonsten, von der Persönlichkeit soll er sehr berechnend sein, distanziert und geheimnisvoll, was ja auch sehr viele sehr heiß finden, muss man sagen. Ne? So ein Bad Boy, der eher distanziert wirkt.
Ich glaub, da dazu passen ja auch ganz gut seine Schatten. Also der hat ja die Fähigkeit, Schatten zu kontrollieren und dass sein, ja, sein Dasein ein bisschen rauchig ist. Du kannst Dog. Nicht so richtig durchblicken, was er will, was seine Intentionen sind.
Das gefällt dir, gell?
Schon.
Ja, das magst du richtig. Das ist so dein Typ auch so.
Geheimnisvoll.
Ja. Ja, cool. Ansonsten öffnet er sich ja auch mit der Zeit. Der wird auch immer liebevoller, auch Genevieve gegenüber, obwohl er am Anfang ultra distanziert ist und auch ein bisschen gemein. Wie auch vorhin erzählt, der Spitzname Plage. Aber ganz ehrlich, es ist auch einfach schwierig, glaube ich, mit ihr, weil sie halt auch, er sagt immer was und sie macht trotzdem, was sie will. Aber er ist auch sehr bestimmend am Anfang. Oder nein, die ganze Zeit. Er sagt ja so.
Aber auch, sie sagt auch immer, nö, mach ich nicht.
Ja, genau, weil ich glaube, weil er so bestimmend ist. Weil er sagt ja auch, ja, sie gehört mir. Und sie denkt sich so,
auf gar keinen Fall.
Und dann sagt sie ja auch so, dass es erst jemand sagen soll, wenn es auch so meint.
Ja.
Und ich finde, er hat einfach so diese sehr starke bestimmerische Art und Weise, was man ja auch bei deren Sexleben ein bisschen mitbekommt, weil er sagt ja immer ihr, was sie tun soll.
Er sagt ja auch, er ist kein Softie.
Ja, ist er auch gar nicht. Also auch nicht, was das Sexuelle angeht. Aber ich würde sagen, dass er schon sehr liebevoll ist. Er kämmt ja auch mal ihre Haare, ja, wo sie stimmt. ganz schlimm aussehen. Er erzählt auch, dass er Elins Haare auch immer gekämmt hat. Oder auch die Schwester, dass die wird ja auch bei dieser Jagd umgebracht. Und dass die anderen Brüder halt niemals richtig auf sie Acht geben. Außer er und der Zwillingsbruder zum Beispiel. Deswegen, er ist schon sehr liebevoll.
Ja, aber man sieht es halt nicht auf den ersten Blick.
Und auch nicht halt auf den zweiten süß. Und auch nicht auf den dritten. Also da sind ein paar Schichten. Aber er ist es auf jeden
Zwiebel-Look.
Fall. Ja, Zwiebel, der ist ein Zwiebel. Der ist eine Zwiebel, ehrlich gesagt.
Ja, und ich finde es aber auch so schön zu sehen, wie sich die Liebesgeschichte zwischen den beiden entwickelt, weil man merkt dann in so kleinen Situationen, dass sie anfangen, sich anzunähern. Da gibt es zum Beispiel die eine Situation, wo die dann während der Jagd dann beobachten, wie der eine Bruder, ich glaube, die Schwester oder einen anderen Bruder, killt, weil das ist ja das Ziel dieser Jagd. Und dann sagt die Jeannie zu Rowan, es tut mir leid, und nimmt seine Hand und dann sagt er nur nicht. Und sie denkt schon, dass er sie eigentlich wegstoßen will, aber ich glaube, er will nur, dass sie halt leise ist, damit die nicht entdeckt werden. Und hält dann ihre Hand fest, damit sie die nicht wegziehen kann. Und dann halten die da Händchen und das war so cute.
Oder auch, dass er die Geburtstagsfeier für sie geplant hat. Und es war dann halt so eine Silver-Geburtstagsparty. Dann, es gab einige Momente, wo er schon liebevoll war oder dass er sie auch mitgenommen hat zu der Mutter. Das sagen ja auch die Geschwister, dass er das sonst noch nie gemacht hat. Und ja, ich glaube, der ist halt er hat so eine gewisse Macho-Art, würde ich sagen, weil er nicht zu ihr zugibt. Doch, weil er so ein bisschen nicht zu, ja, minimal. Er gibt so bei ihr nicht zu, was er empfindet und sagt immer so, ja, das ist bedeutungsloser Sex und was weiß ich
am Anfang. Ja, stimmt, unverbindlich.
Unverbindlich, sagt er auf jeden Fall. Aber als Genevieve dann zum Beispiel von Grave angegriffen wird, wird sie ja ohnmächtig. Und dann sagt, glaube ich, der Bruder Sevin, dass er noch nie gesehen hat, wie sein Bruder so getobt hat. Und dann sagt sie, hä, Grave? Und dann sagt er so, nein, nicht Grave. Und dann war man so, Rowington.
Ja, und dann auch zu ihrem Geburtstag kauft er dann ein richtig süßes Armband für sie.
Das Licht.
Ja, und da hat er dann eingraviert, das Licht ist, wo immer du bist. Also, how cute is this?
Ja.
Und dann überreicht er ihr das Geschenk und dann steht auch nur geschrieben, dass er dann die Umarmung erstmal so gelöst hat, dass er ihr einen süßen Kuss auf die Lippen drücken konnte. Und einfach ein richtig cuter Moment.
Er ist auch, glaube ich, ein Romantiker. Also wird auch von den Geschwistern beschrieben, glaube ich. Als Sevin einmal im Sterben liegt, also nicht wirklich im Sterben, aber es ihm nicht so gut geht, nachdem er ins Herz gestochen wurde.
Das ist ja auch nachvollziehbar.
Ja, also Dämone halt, ne? Ja. Und da wollen sie zusammen jedes Geschwisterteil sozusagen beschreiben. Und dann sagt Sevington sagt, dass Rowington Romantiker ist. Also ein cuter Boy. Aber da stellt sich die Frage, wir haben jetzt zwei Schwestern, wir haben zwei Boys. Was denken wir? Rowan versus Blackwell. Was sagst du?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, wir haben da ja auch schon mal ein bisschen drüber diskutiert und da habe ich dir ja schon gesagt, dass ich eher Team Rowan bin.
Ja, ich bin Team Blackwell. Sehr spannend auch.
Aber ich muss sagen, nachdem ich das Buch jetzt diese Woche nochmal neu gelesen habe, habe ich deine Punkte schon sehr stark verstanden. Weil was dir unter anderem an Blackwell gefällt, ist ja, dass er sehr viel zugänglicher ist, ja, und sensibler.
Ich liebe sensible Männer.
Und das fand ich auch schon sehr, sehr süß im ersten Teil. Was mir aber an Rowan gefällt, ist halt dieses, dass er nicht für alle so zugänglich ist und nicht so charmant, sondern dann nur zu ihr. Und dieses, ich bin exklusiv zu dir, richtig cute, finde ich halt schon sehr schön.
Verstehe, ich hatte ich früher auch. Aber jetzt bin ich erwachsen geworden und jetzt will ich, dass jemand zu allen sensibel ist.
Ja, und ja, aber ich muss schon sagen, also die geben sich nicht viel. Also die haben beide ihre eigenen Vorteile, aber auch Nachteile, weil bei Blackwell und Ophi gab es ja auch diese On-Off-Phasen.
Auf jeden Fall.
Der war sich da ja auch teilweise nicht so ganz schlüssig. Aber insgesamt, glaube ich, mag ich dieses düstere Auftreten von Rowan einfach einen Tuck mehr.
Und was ich würde sagen, es gibt ein paar Vorteile von Rowan, obwohl ich Team Blackwell bin.
Die Piercings.
Nein, ich würde sagen, das mit den Schatten. Weil ich habe schon mal, ich weiß nicht, ob jemand von euch auch, weil du hast nicht gelesen, Belladonna, da hat sozusagen der Boy auch solche Schatten und verwendet sie für die intimen Szenen mit. Und das fand ich da schon sehr heiß. Und ich finde das bei Warrington auch immer sehr heiß mit den ganzen Schatten.
Ja, das die sie an den Händen festhalten.
Ja, oder sie auch, also bei meinem Buch war er auch eher ein Softie, der Typ. Dementsprechend, der hat sich gestreichelt. Nicht gehalten. Wie Warrington, aber das ist einfach so das, was ich halt eher mag. Und was ich einfach an Blackwell mochte, der war immer für sie da. Er wollte sie immer retten. Und
aber das wollte Rowan auch.
Voll, aber er hat sie halt auch einmal weggeschubst. So.
Nee, nicht geschubst,
also
aber
alleingelassen. Ja, so alleingelassen hatte sie. Und das war etwas, was Blackwell niemals gemacht hätte. Wenn sie in Unsicherheit wäre, wäre immer da gewesen. Und das finde ich immer sehr süß. Und der war von vornherein sehr liebevoll. Der hat sie immer sehr.
Es war halt kein Enemies to Lover.
War kein Enemies to Lover. Und was war es sonst?
Naja, die waren ja keine Lover. Enemies.
Helper to Lover. Eigentlich schon. Oder Supporter to Lover. Stimmt, ja. Weil ja. Aber eigentlich sind die auch keine klassischen Enemies. Weil die kämpfen ja nicht gegeneinander, ja, voneinander. Die kämpfen schon zusammen. So.
Es ist halt, ja, das stimmt.
Nur, dass sie sich am Anfang hassen. Halt, ja. Ganz ehrlich, am Anfang sind sie einfach beide komplett überfordert mit der Situation. Ja. Weil Warrington hat sie ja da in dieses Haus gebracht, weil er ja die Briefe an seine Mutter geschrieben hat.
An ihre Mutter.
Ja, an ihre Mutter geschrieben hat. Deswegen, und sie ist gekommen und war die ganze Zeit unsicher, ob sie kommen soll oder nicht. Und dann haben ja diese ganzen Krähen oder Raben sie noch angegriffen. Ich glaube, die waren beide am Anfang überfordert und waren einfach miteinander nicht ehrlich. Ja. Und desto ehrlicher sie miteinander wurden, desto mehr Lovers wurden sie. Aber Enemies, fand ich, waren sie nie so klassisch, aber die haben sich ein bisschen weggeschubst am Anfang. Oder sagen wir eher sie.
Ja, sie. Du meinst, er hat sie mehr weggestoßen.
Ja,
ja, genau. Da totally agree. Ich würde gerne nochmal über die Szene sprechen, die wir schon bei Genie angeschnitten hatten. Wo er zu ihr sagt, du wurdest für mich geschaffen. Und sie sagt so, nein, du bist ein selbstbezogenes Arschloch. Ich habe es verdient, im Mittelpunkt meiner eigenen Geschichte zu stehen. Ich wurde nicht für dich erschaffen. Und dann sagt er, Wahrheit, Wahrheit, Lüge, weil sie ja immer dieses Wahrheit, zwei Wahrheiten, eine Lüge-Spiel spielen. Und dann sagt er zu ihr, dann wurde ich vielleicht für dich erschaffen. Wie hättest du sonst geschafft, mir innerhalb so kurzer Zeit so viel zu bedeuten? Warum fühlt es sich jedes Mal, wenn ich mir vorstelle, unser Gelübde zu lösen, so an, als würde mir die Jagddinge ins Herz gebohrt? 15 Jahre habe ich nur für andere gelebt. Ich habe an diesem verfluchten Ort vor mich hin gesiecht, bis du aufgetaucht bist und mich zum Lachen gebracht hast. Du hast mir wieder Hoffnung gegeben. Und das, finde ich, ist schon irgendwie auch ein sehr cutes Liebesgeständnis, auch wenn das mit sehr harten Worten formuliert
und,
wird.
Und es ist auch so sehr stark so wieder dieses, da fehlt mir wieder Softes. Also weißt du, weil er sagt so, ja, du hast das in mir gemacht und es ist sehr oft, was mit mir passiert ist durch dich. Weißt du, was ich meine?
Nee, kannst du das so mal wiederholen?
Ich finde, du kannst sagen so, hey, du bedeutest mir viel und mein Leben hat sich verändert. weil du in mein Leben getreten bist und es schöner gemacht hast, ja, oder was weiß ich. Und es ist eher so vorwurfsvoll so ein bisschen. So, oder
wegen dir muss ich wieder lachen.
Ja, genau. So, so. Und man denkt sich so, okay, tut mir leid. So, das war nicht so. Aber auf jeden Fall ist es ultra süß. Aber es ist eher, ja, vorwurfsvoll, beschreibt das eigentlich ganz gut.
Ja, und dann sagt er noch, Schatten brauchen Licht, um gesehen zu werden. Ich habe Angst, dass mich niemand mehr sieht, wenn du nicht mehr da bist.
Das ist auch süß, aber es ist wieder so auf sich bezogen. Weißt du, was ich meine? Wenn du gehst, habe ich Angst, was mit mir passiert. So.
Bromski. Nein, er will einfach nur sagen, dass er ohne sie nicht leben kann. Ja, genau, kann.
Aber so die Ausdrucksart und Weise denke ich mir so, boah, kann man auch anders sagen. Aber ich weiß, was er sagen will. Aber ich glaube, das ist halt so klassisch er halt, weißt du?
Ja.
So, und das hat der Blackwell einfach anders gesagt. Aber ultra süß. Und dann dachte ich mir auch so, oh, aber. Aber es passt so ein bisschen zu seiner harten Schale und so. Weißt du? So, es ist einfach Rorington.
Ja, voll.
So, jetzt zu den letzten Charakteren, die wir einfach nur kurz erwähnen, weil ich finde es einfach richtig, richtig, richtig lustig. Die ganze Familie Silver hat Inkton-Namen, würde ich sagen.
Barrington.
Ellington.
Sevington.
Wellington.
Covington.
Gravington.
Knox.
Nein, wir haben Remington, oder?
Aber schon mehrmals erwähnt. Und Knox gehört nicht zur Familie. Und die Mutter hat auch noch einen eigenen Namen. Vira.
Ach, stimmt. Ja, weil meinst sie du, weil ist ja sie angeheiratet.
Weil sie von Viren befallen ist?
Oh, nee.
Nee?
Nee, ja, die wussten doch nicht, dass das passieren wird.
Vielleicht ist es eine Vorahnung gewesen.
Ja, und auch Knox, ey, der ist nicht die Familie. Der ist, glaube ich, so das Monster. Der
ist ein Teufel.
Ja, aber der Vater ist eigentlich sein Diener und arbeitet für den. Und dann hat er sich noch entschieden, einen Dämon zu heiraten.
Wo die Liebe hinfällt.
Wo die Liebe hinfällt. Und dann hat er einfach, wie viele Kinder sind es denn? Sechs?
Sieben Geschwister.
Sieben Kinder gezeugt. Und was auch krass ist, sind ja auch alles, nicht die Mare, nee, wie heißen die?
Nachtmare.
Lichtmare.
Holmar. Weil er so hohl ist, oder was?
Ja, wahrscheinlich.
Der wirkt doch ein bisschen stupido manchmal.
Der Grave.
Ja.
Und Blutmare.
Ja, stimmt. Sehr spannende Kombi. Die Vira, die wird ja gar nicht so sehr thematisiert, weil die ist ja krank, die hat rote Fäulnis und liegt in der Hölle und kriegt ein Heilmittel jedes Jahr, wenn die Jagd gewonnen wird. Und weißt du, was ich ein bisschen weird fand? Die Situation, als der Rowan nach 15 Jahren seine Mutter das erste Mal wieder besucht und dann sagt, übrigens, ich habe geheiratet. Hm. Wie entspannt reagiert sie?
Voll.
Die war so, ah, gar kein Thema, dass du nur alle 15 Jahre kommst. Und ach, du hast jetzt eine Frau, ist ja nett.
Und dann sagt sie mal wieder irgendwas Schlagfertiges und dann sagt sie so, ich mag sie. Und man denkt sich so, okay, und dann geht's dir nicht so gut. Ich glaube, die gehen ja nach 5 Minuten wieder. Und dann sagt die Mama nur, komm mich wieder besuchen. Und dann sagt er nichts dazu. Und sagt so, tschüss, Mutter. Und man denkt sich so, Rorington,
ja,
komm
vor
schon.
Allem Da geht es ja auch die ganze Zeit darum, dass sie das Heilmittel finden wollen, damit sie nicht jedes Jahr diese Jagd spielen müssen. Und am Ende wird es ja auch nochmal aufgegriffen, dass sie jetzt nach dem Heilmittel suchen, als alle frei sind. Und dafür, dass denen die Mutter so viel bedeutet, dass sie ihr ganzes Leben darauf verwenden, dieses Heilmittel zu finden, verbringen sie ganz schön wenig Zeit.
Ja, ich glaube Rorington nur. Weil ich glaube, die anderen, die eh in der Hölle sitzen, verbringen schon mehr Zeit mit ihr.
Jetzt haben wir ja gerade von Barrington gesprochen. Dazu noch eine Sache. Und zwar hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Informationen gewünscht zu der Beziehung zwischen Barrington und Tessie Cribben. Man weiß zwar, wie sie sich kennengelernt haben, und zwar als er Blut einer Nekromantin für einen Auftrag von Knox brauchte. Allerdings erfährt man nicht, was das für ein Auftrag gewesen ist. Und das ist eher so eine Side-Story. Also ich frage mich auch, ob man im dritten Teil dann mehr über diese Sache erfahren wird.
An sich mehr über Tessie erfahren würde, weil die ist ja sozusagen die ganze Zeit ein großes Fragezeichen und die Mädels in beiden Teilen versuchen eigentlich nur mehr über die Mutter rauszufinden.
Ja, stimmt.
Und was ich dann auch spannend finde, die haben sich ja dann zerstritten auch, Barrington und Tessie, weil Tessie es zu Phantasma gezogen hat. Und das, Leute, wir kommen zurück zu meiner Theorie von der ersten Folge zu Phantasma, dass die Mädel, also die Frauen der Familie Grimm, von Phantasma angezogen wurden, weil es wurde auch, glaube ich, nicht gesagt, wieso sie nach Phantasma gehen wollte, aber Barrington wollte sie aufhalten. Ja, oder warnen, dass sie das nicht machen soll. Und deswegen, Theorie wird weiterhin unterstützt, Leute.
Ja, wenn nicht sogar bestätigt.
Ja, ich glaube, bestätigt vielleicht erst im dritten Teil.
Ja.
Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich sagen muss, das Puzzle vervollständigt sich so ein bisschen, ne?
Ja. Evelina, wie fandest du denn das Ende von Enchantra?
Also ich muss sagen, auf der einen Seite, als sie aufgewacht ist und vergessen hat, was alles in Enchantra passiert ist, war man so, euer Ernst?
No!
Auf jeden Fall.
Das kennen wir ja irgendwoher.
Ja, aus Onyx Storm, würde ich sagen.
Das war schlimm.
Ja, aber da hat es geendet mit dem Cliffhanger.
Das war schrecklich.
Hier haben sie uns wenigstens, hat die Katie Smith noch mehr erzählt und es ging noch weiter.
Sie hatte Erbarmen mit den Lesern.
Auf jeden Fall. Dann erinnert sie sich ja dann mit der Zeit wieder daran, weil Rorington ja in die Hölle hinunterreist und mit dem König der Teufel spricht und dann er seine Unsterblichkeit aufgibt, damit sie wieder ihre Erinnerung zurückbekommen kann.
Ja, voll krass.
Und die Erinnerungen werden alle in einem Ring gespeichert.
Ja.
Und wenn sie diesen Ring freiwillig anzieht,
und dann, der ist hässlich.
Ja, der ist hässlich.
Das ist eine Hürde.
Ja, denn sie hatte ihn ja schon mal an, während der Spiele.
Ja.
Und dann passiert das Ganze, sie trifft Rorington, er gibt ihr den Ring, sie zieht ihn erstmal nicht an, dann hat sie irgendwelche Träume von dem Ring, zieht endlich den Ring an und mitten in der Nacht erinnert sich dann wieder an alles und rennt los ihren Gefühlen hinterher und findet dann Rorington und er hat auf sie gewartet.
Aww.
Und ja, und dann weiß sie auch, dass er in die Hölle gereist ist und dass er auch jemanden getroffen hat.
Ja, den Sinclair. Und der sagt ja auch nur, richte Salem eine Nachricht von mir aus. Und dann sagt er so, ja, wer bist du überhaupt? Und dann sagt er, das spielt keine Rolle. Sag ihm, ich komme.
Tja, ich glaube, die ganze Geschichte mit Salem ist noch nicht vorüber, weil auch Nox hatte ja auch Interesse an Salem.
Mhm.
Dann der König der Teufel hat auf jeden Fall Interesse an Salem. Dementsprechend geht es sehr wahrscheinlich im dritten Teil um Salem.
Ja.
Dann auch um das Heilmittel wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Und vielleicht mehr auch noch um Tessie Grimm. Aber könnte auch einfach sein, dass das jetzt einfach fallen gelassen wird.
Ja. Ich frage mich halt auch, wer die Main Characters werden. Weil am Ende wird so ein bisschen angeteasert, dass er ja dann mit Grave, also Rowan und Grave kommen zurück, weil nachdem sie 2 Wochen Dienstreise hatten.
Dienstreise.
Geschäftsreise.
Geschäftsreise. Die suchen nach dem Heilmittel für die Mutter.
Ja, das machen die hauptberuflich. Also das ist eine Dienstreise.
Mutterheil.
Ich glaube, heutzutage heißt das Arzt. Auf jeden Fall kommt er dann mit Grave zurück. Und die Genie kommt ja mit Lucy zurück, die ja in der Zeit dann bei ihnen wohnt. Und dann liest man nur, Grave liest kurz den Blick über Lucy huschen, nickte jedoch nur knapp. Also man vermutet, oder ich vermute an der Stelle, vielleicht könnte Grave und Lucy im dritten Teil eine größere Rolle spielen, weil warum sollte auf einmal Lucy bei denen wohnen, die so eine absolute Nebenrolle bisher eingenommen hat?
Und sie hat auch eine tragische Vergangenheit, sie war auch ein Phantasma.
Und sie wurde verflucht.
Ja, also sie würde irgendwie passen.
Ja.
Und sie hat auch ihr Trauma. Also man sieht ein gewisses, es könnte sich ein Muster geben, was auch schon so ein bisschen bei den anderen Geschwistern der Fall war. Würde auf jeden Fall passen. Aber ich finde es sehr cool, dass wir wieder dieses Crossover haben zu Phantasma auch. Wir sehen Salem, wir sehen Ophelia wieder, wir sehen sogar Lucy wieder. Das habe ich gar nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand es auch sehr lustig, weil es mal wieder ganz klassisch war. Ophelia und Salem mussten ja dann auch Genevieve retten, weil sie ja dann verstorben ist.
Ja.
Also hat Ophelia mal wieder gesagt so, mal wieder mussten wir dir den Arsch retten, so auf die Art und Weise. Und Genevieve war so, ja, ich
Sorry.
Weiß. Aber ist ja halt ganz praktisch, ne? Dass der Prinz der Teufel einem so nah am Herzen liegt und man seine Kräfte für so vieles nutzen kann, ne?
Ja, das lässt sich auch wunderbar ins echte Leben übertragen. Es ist immer gut, Vitamin B zu haben. Einfach irgendwelche wichtigen Bekannten.
Irgendwelche CEOs, Könige, Prinzen. Sagen wir, ich hätte gerne mehr Könige und Prinzen in meinem
Umkreis. In deinem Portfolio?
Ja, in meinem Portfolio, die sind nicht so vorhanden, aber wäre ganz praktisch, denke ich.
Ja, definitiv.
So, Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Schluss der Folge und da haben wir natürlich noch ein Fazit für euch.
Korrekt.
Also, wir haben Dark Romancy, wir haben sehr intime
Sex-Spielchen. Es war sehr viel Spice dabei.
Ja, ich finde, es war viel mehr Spice nochmal als bei Phantasma.
Ja.
Auf jeden Fall. Wir haben auch sehr viel Liebe, würde ich sagen. Es wird nicht Liebe gesagt, aber trotzdem haben wir Zärtlichkeit, Sensibilität in einem geringere Maß als ein Phantasma, also ja, auf jeden Fall da.
Aber es passt zu den Charakteren, muss man an der Stelle sagen. Weil wenn die jetzt so gewesen wären wie Ophi und Blackwill, hätte man das den Charakteren nicht so richtig abgenommen. Und ich finde, die Liebesgeschichte hat zu ihren Charakteren gepasst.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, Ophelia hat jemanden gebraucht, der ihr viel gut zuspricht, der sie unterstützt, weil sie das von der Mutter nicht bekommen hat, weil die Mutter sehr kalt war. Aber sie hatte trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit der Mutter. Und Genevieve wollte irgendwo dazugehören. Und durch die Heirat hat sie zu Rorin dazugehört und wurde ein Teil der Familie, ja, die sie so nie hatte. Also es passt auf jeden Fall und ist eine coole Geschichte. Wie ihr auch gehört habt, wir hatten mal wieder einiges zu diskutieren, einiges zu besprechen, sind auch begeistert von den Charakteren und auch den Entwicklungen der Charaktere. Also können wir das Buch nur weiterempfehlen.
Ja. Fandest du es besser als das erste Buch?
Nee, ich bin Fan Phantasma, weil ich aber auch Blackwell liebe. Okay, so, ich liebe meinen Softies. So, ich liebe das, wenn sie liebevoll sich sind und sich kümmern und einfach immer da sind. Und ja, das mag ich. Aber Rorington ist auch cool. Und du?
Ich fand das zweite Buch einen Tuck spannender. Aber ich finde, die geben sich wirklich nicht viel. Also sind beide sehr, sehr cool.
Ja, finde ich auch.
Ich fand, glaube ich, das Konzept dieser arrangierten Ehe einfach ganz interessant mal zu sehen. Und dann auch dieses Verstecken der Gefühle, weil beide sich nicht so trauen, es zuzugeben.
Ja, das fand ich ärgerlich. Und du fandest es spannend halt, ja, glaube ich, gell?
Ja, irgendwie cute.
Es hat hatte auch einen Kitzel für dich.
Ja. Ja, auf jeden Fall Weiterempfehlung.
Und ich liebe die Familie. Ich finde es richtig cool. Ich liebe Großfamilien. Und ich habe auch mal Göttlich Verdammt gelesen, das ist auch eine riesige Familie. Und hier auch mit den 7 Kindern und Vivi. Einfach eine coole Sache, eine coole Geschichte. Und wer es noch nicht zu Hause hat, lauft los und holt's euch.
So, Leute, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr hattet Spaß, genauso viel Spaß wie wir.
Ihr habt gelacht.
Geweint.
Ja, vielleicht nicht, fand ich, gab es nicht so Situationen.
Stopp, Rückzug.
Aber ja, ihr konntet auch unsere Meinung ein bisschen nachvollziehen.
Vor allem meine. Den Spaß.
Nur Ella's. Weil wir ja auch sehr unterschiedliche Meinungen diesmal hatten, auch zu den Büchern, sind wir auch gespannt zu lesen, was eure Meinungen waren. Schreibt gerne in die Kommentare.
Bei Instagram. Bücherbubble-Podcast. Auch zu finden unter Bücherbubble mit Evo und Ella.
Ansonsten findet man uns auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Yay! Und damit verabschieden wir uns von euch.
War schön mit euch.
Macht's gut.
Bis in 2 Wochen.
Tschö.
Tschüss. Bücherbubble mit Evo und Ella, euer Fantasy-Podcast.